Erste Reihe Fußfrei, der TV-Media-Podcast mit Peter Slawin.
Ihr Mädels, wir waren, ach Gott, wie der auftaucht, das erste Mal auf dieser großen Leinwand in diesem Klang. Also wir sind alle, war da in der Reihe 7 bis 9. Es ist ja so, dass sobald ich mich auf die Couch setze am Abend und einen Film einschalte, schlafe ich ein. Und deswegen schaue ich gerne irgendwas, was mich ständig unter Spannung hält, damit ich auch wach bleiben kann.
Willkommen beim TV-Media-Podcast, in dem ich mit Prominenten über ihre Lieblingsfilme, schon auch Serien, aber vor allem Filme, sprechen werde. Wir fangen neu an, es ist die erste Folge. Zu Gast haben wir, ich freue mich sehr, Silvia Schneider.
Ja, ich freue mich riesig und ich freue mich vor allem, dass ich diesen Podcast eröffnen darf mit dir. Es ist mir eine riesengroße Ehre und es ist total aufregend, dass ich mit dir jetzt diese Reise beginnen darf.
Ich freue mich auch total. Lass uns erst sagen, danke auch ans Hoxton. Wir sitzen nämlich gerade im Hotel Hoxton.
So schön. Das ist so schön. Wenn ihr Liebhaber von Architektur aus den, ich schätze jetzt mal 70ern Satz, aber mit modern gemischt und sehen wollt, wie man aus alt neu machen kann und es trotzdem noch sensationell ausschaut, dann kommt es ins Hoxton.
Das ist im dritten Bezirk, nee, Stadtpark. Wir sitzen auf der Dachterrasse. Man kann auch als Nicht-Hotelgast auf die Dachterrasse. Mhm. Man muss auch keinen Podcast machen, um hierher zu kommen. Also schaut sich das an. Gehen wir es doch einfach an, oder? Es geht um Film. Wobei, lass mich zuerst ganz was anderes sagen. Für die zwei, drei Leute, die dich nicht kennen sollten, wie würdest du dich selbst vorstellen, liebe Silvia?
Oh Gott, also ich bin, was bin ich? Ich bin die Silvia, ich komme aus Oberösterreich. Ich bin TV-Produzentin, Moderatorin, Designerin, Herausgeberin. Manche sagen, ich bin ein Multimedia-Institut, so auf die Art. Ich bin klein, ich bin lustig. Ich probiere gerne alles aus und ich freue mich jetzt vor allem, dass ich da mit dir quatschen kann.
Du bist auch Schauspielerin.
Ah ja, genau, das bin ich auch.
Nicht vergessen, Neo Nuggets ist der Film, in dem du mitspielen wirst. Wann kommt der?
Neo Nuggets kommt am 16. Oktober in die heimischen Kinos und es wird ein Riesenspektakel werden. Teil 1 hat schon die Besucherrekorde gebrochen. Teil 2, da legen wir noch ein Schäufel drauf. Wir haben internationale Superstars. Wir haben einen sensationellen Story-Plot. Wir haben tolle Schauspieler, tolle Locations. Es wird sehr aufregend. Sexszenen, Liebesszenen. Oh, es ist dabei. Action-Szenen. Oh, es ist dabei.
Reden wir doch gleich über die Sexszenen.
Ja, bitte. Ich höre.
Wie war sie, die Sexszene mit Paul Pizzerra?
Es war super. Es war richtig super. Es war so, dass es gibt ja mittlerweile gibt so Intimacy-Coaches, ja, die halt darauf aufpassen, dass am Set nichts passiert, wenn du so intime Szenen hast. Und die redet mit jedem von uns vorher. Und da steckst du ab, was du nicht möchtest. Ja, und ich habe gesagt, ich möchte keinen Busen zeigen, kein Po, keine Genitalien. Der Paul hat gesagt, er möchte nur Genitalien zeigen. Ist eh klar. Die war dann ein bisschen verstört, bis sie gemerkt hat, dass das einfach der Schmäh ist von Pauli. Und dann war der Tag X endlich da, wo wir das drehen und du weißt, du wirst dann gleich nackt sein und du bist da irgendwie so abgeklebt an den Stellen. Und du hast aber davor noch einmal ein Gespräch mit diesem Intimacy-Coach und die sagt so, ja, wo darf er dich angreifen und wo wirst du ihn angreifen und ist das in Ordnung für dich und wie ist das jetzt und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gesagt, er greift mich an dort, wo er will und ich greife ihn an, wo ich will und jetzt trinke ich das Bier und dann schießt man den Schaß. Und genauso war es und das war auch diese entspannte Stimmung, die man mit dem Paul am Set haben kann, weil der einfach ein Vollprofi ist. Oh, jetzt nicht in Sexszenen, aber vor der Kamera auf alle Fälle. Und es macht einfach Spaß mit dem Arbeiten und deswegen war das nichts jetzt, was mich irgendwie belastet hat oder so. Es hat einfach Spaß gemacht.
Hat es deinen Freund belastet?
Ich habe das mit ihm besprochen und ich möchte glaube ich nicht, dass er das sieht. Ich muss das zuerst selbst sehen und dann werde ich darüber entscheiden.
Die zensurierte Fassung.
Ja, nein, bitte, das ist ja ein familientauglicher Film, was ich weiß, glaube ich zumindest. Und das ist eher eine Comedy-Geschichte, nicht irgendeine Emmanuel Teil 7.
Über Emmanuel werden wir noch reden.
Wirklich?
Fangen wir mit Komödien an. Ich möchte es mit einer Komödienfrage anfangen, weil ja Neonuggets doch eher eine Comedy-Action-Comedy sein wird. Ich habe dir im Vorhinein Fragen geschickt. Du hast sie beantwortet, damit wir uns beide ein bisschen vorbereiten können. Das war gar nicht so schlecht, weil auf die Frage, über was du am meisten lachen kannst, hast du mir geschrieben, Father Ted. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ist Father Ted?
Ja, das ist ein irischer Comedy-Klassiker, schon etwas älter. Kann man vielleicht am meisten vergleichen mit irgendwas in der Richtung aus Monty Python, vielleicht ein bisschen in der Humorschiene. Es geht um irische katholische Pfarrer, die auf einer kleinen Insel leben, in einem Haus gemeinsam und was dort alles passiert. Und das ist so unfassbar lustig. Und du kannst so in einen herrlichen Lachkrampf kommen. Und was man vielleicht nicht weiß, dass Graham Norton, der berühmte Graham Norton,
der Moderator,
jetzt diese großen Moderationen macht und die Late-Night-Show hat, der hat bei Father Ted auch mitgespielt. Sensationell lustig, der hat da so schauspielerisch seine ersten Schritte dort gemacht und es ist wirklich zum Schieflachen, wenn man diese Art von irischem Humor mag und das mag ich sehr gerne.
Ich habe mich vorbereitet, es gibt Father Ted auf YouTube tatsächlich,
ja.
Gratis,
ja.
Und habe die erste Folge mir angeschaut, ja. Ich musste auch lachen, die pfeifen sich wirklich nichts, oder?
Ja,
scheiße sie nichts.
Na und vor allem, das kommt ja noch aus einer Zeit, wo man sich wirklich nichts geschissen hat.
Ja.
Und
90er Jahre, glaube ich, Mitte 90er.
Muss es so gewesen sein und das ist einfach so ein lustvolles Fernsehen, was da noch stattfinden kann, wo einfach irgendwie alles erlaubt ist und ob das jetzt unter der Gürtellinie ist oder ober der Gürtellinie oder ob das in irgendein Lager reinschlägt, in das man nicht mehr reinschlagen darf. Das passiert dort noch alles und es ist sehr lustig.
Hast du auch einen Film als Komödie, eine Lieblingskomödie?
Lustigerweise fällt mir da jetzt nur ad hoc und ich weiß nicht warum tatsächlich Liebe ein, obwohl das ist a romantic comedy, würde ich jetzt eher sagen. Aber das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt. Der Club der Teufelinnen, den gab es doch auch, Diane Keaton, Goldie Hawn.
Und Bette Midler, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Midler, der war sehr lustig auch, wenn ich an das denken darf. Also hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
Aus den Fragen, die ich dir geschickt habe, also aus den Antworten besser gesagt, kann ich schon ein bisschen herauslesen, dass du ein Fan bist von Liebeskomödien, Liebesfilmen. Ich glaube, das kannst du so bestätigen, oder?
Ich kann das so bestätigen. Ich bin aber auch ein sehr, sehr großer Fan von Thrillern und Horror. Ja, das liebe ich sehr, sehr zum Leidwesen von meinem Freund. Schaue ich einfach gerne am Abend noch einen guten Thriller oder einen Horrorfilm.
Ich hätte mir jetzt gedacht, das Klischee wäre ja, er will sich keine Liebeskomödien mit dir anschauen.
Nein.
Dann reden wir doch über Horror zuerst. Was war dein erster Horrorfilm?
Der Exorzist.
Erzähl mir bitte, wie alt warst du? Was hast du für Erinnerungen?
Das ist so lustig und es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich das jetzt einem Mann erzähle, aber ich versuche jetzt irgendwie so ehrlich zu sein, wie nur möglich. Ja?
Stell dir vor, ich bin eine Frau.
Du wirst so lachen. Hör zu. Also, es war irgendwann an einem Wochenende, wo ich bei meinem Papa war und da haben wir uns den Exorzisten angeschaut. Und ich glaube, es war ein bisschen verboten auch, weil ich war nur in der letzten Klassen Volksschule, glaube ich.
Okay, also, warte, 10 Jahre?
Ja, so irgendwie.
Wow.
Es muss so gewesen sein, ja. Ja, ich glaube nicht, dass ich älter war. Ja. Und da gibt es diese Szene, wo eben das Herz irgendwie rausgerissen wird, wem, ja. Kann man nicht mehr genau erinnern, aber es ist ein pulsierendes Herz und es geht irgendwie darum, dass das Herz irgendwie rausgerissen wird, keine Ahnung. Und ich habe so Angst gehabt nach dem Film, dass ich nur mehr mit der rechten Hand auf meinem Herzen geschlafen habe.
Wirklich?
Weil ich mich so gefürchtet habe, dass mir das im Schlaf passieren könnte. Und das war aber zeitgleich mit einem körperlichen Frühlingserwachen meinerseits, wo ein Mädchen in die Pubertät kommt und sich dein Körper verändert. Und der hat sie plötzlich bei mir zu verändern angefangen auf der linken Seite. Woraufhin ich gedacht habe, das liegt daran, dass ich meine Hand immer auf der linken Brust, wo mein Herz ist, lagere. Und mir dann gedacht habe, du musst dann mit der rechten Hand einmal gut schlafen
gehen. Damit es beide gleich wachsen.
Damit sie das beides gleichzeitig gut ausgeht. Ja, so war das.
Bitte, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir darüber heute reden werden.
Es gefällt mir. Ja, Bierernst, so weiß.
Das ist lustig, Exorzist. Ich kann mich an alles erinnern, nämlich an die Kleine, deren Kopf sich dreht und sie speibt und so, an ein herausgerissenes Herz.
Es muss der Exorzist gewesen sein. Aber vielleicht war es auch irgendein anderer, aber ich habe es irgendwie mit dem Exorzisten in Verbindung. Keine Ahnung warum.
Und jetzt magst du immer noch Horrorfilme?
Sehr, sehr gerne. Mir taugt es einfach. Ich mag diesen Thrill und ich mag mir gern schrecken und ich mag gern so Horror-Szenarien. Mhm. Aber sie müssen gut gemacht sein. Also ich kann mich erinnern der Michelle Pfeiffer und Harrison Ford hat es einen super, super Horror-Thriller gegeben. Schatten der Vergangenheit, kann das sein, dass der so geheißen hat?
Ja.
Der war so toll. Der war richtig gut gemacht und da gibt es auch so Szenen am See und unter Wasser und es spürt ein Geist mit, aber das ist irgendwie gut gemacht und nicht so auf trashig, sondern einfach guter Thrill.
Das ist das mit dem Harrison Ford, oder? Kann das sein, wo er dann, Riesenspoiler, der Böse ist?
Ja,
das
war doch der, ja. Genau der ist das.
Warum magst du Thriller so gern? Warum schreckst du dich so gern?
Ich glaube, ich mag einfach diese Anspannung und ich mag diese. Es ist ja so, dass sobald ich mich auf die Couch setze am Abend und einen Film einschalte, schlafe ich ein. Und deswegen schaue ich gerne irgendwas, was mich ständig unter Spannung hält, damit ich auch wach bleiben kann.
Und dein Freund sagt dann um Gottes Willen nicht schon wieder, oder wie?
Der mag das gar nicht. Der mag überhaupt nicht irgendwas so Thriller-artiges vorm Schlafen gehen, weil das beschäftigt ihn zu sehr. Er mag eher was, wo er abschalten kann. Aber wir finden dann immer gemeinsame Lösungen, sage ich jetzt mal.
Dann wechseln wir doch das Genre beziehungsweise das Alter. Welchen Film hast du denn als Teenager gesehen?
La Boom, definitiv.
Klassiker.
Das zum Erbrechen habe ich den angeschaut auf VHS. Sophie Marceau, großartig.
Warte, bleiben wir ganz kurz bei La Boom, großartiger Film.
Ja, komm. Es gibt nur so wenige, mit denen man noch darüber reden kann.
Wirklich? Ja. Glaubst du, dass Kids heutzutage, dass ihnen der Film gefallen könnte?
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die eine gewisse Freude in dem Retro finden würden. Vielleicht ist das einfach eine romantisierte Wahrnehmung, weil das ist doch, La Boom ist sehr, sehr weich und romantisch, was die Kids teilweise heute schon zu Gemüte führen in einem gewissen Alter ist ein Wahnsinn. Aber ich hoffe sehr, dass das ihnen La Boom auch gefallen würde, weil irgendwie so die Probleme sind ja die gleichen, mit den Eltern und darf ich fortgehen und wie lange darf ich fortgehen und küsse ich ihn nicht und was. Das ist schon gut.
Erster und zweiter Teil oder nur der erste?
Ja, beide sind gut. Ja.
Wer ist Fächer, Mathieu oder ich weiß nicht, wie der andere geheißen hat? Pierre Cousseau war im zweiten Teil.
Ja, Pierre Cousseau ist.
Wer hat dir besser gefallen?
Pierre Cousseau.
Ja?
Ja, eindeutig. Es ist eine Schande, dass ich jetzt nicht weiß, wie er im Film heißt, aber definitiv Pierre Cousseau, ja.
Und Musik, Reality im ersten Teil, im zweiten war es Your Eyes.
Beides gut, aber Dreams Are My Reality, come on, das ist so gut. Und jeder wünscht sich, dass es einen Walkman noch heute gibt, den einen wer aufsetzt in der Disco. Nein, Reality, es ist schon sehr gut.
Hast du dann Pierre Cousseau als Poster an der Wand gehabt?
Nein, aber hätte ich ein Poster von ihm gehabt, hätte ich ihn mal wahrscheinlich an die Wand gehängt, ja. Der ist ja dann total ausgewandert, das war dann so ein Aussteiger ein bisschen. Der ist dann irgendwie, ist der dann nur mehr segeln gewesen oder hat irgendwie so der ist um die Welt gesegelt oder hat dann eine Segelschule eröffnet oder irgendwie so war dann die Story. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, wir müssen das recherchieren, aber ich weiß, dass er dann irgendwie aus dem Filmbusiness raus ist und dann irgendwie unter die Segler oder Katamaranfahrer gegangen.
Im Gegensatz zu Sophie Marceau, die ja eine Weltkarriere hingelegt hat.
Eine absolute Weltkarriere, eine mega bewundernswerte Frau. Ich ziehe meinen Hut vor ihr. Wunderbare Filme gedreht, wunderschön gespielt. Sie spricht fließend Polnisch.
Okay.
Sie war mit einem Polen verheiratet.
Ja, Zulawski. Ja, genau.
Und spricht sensationell Polnisch, was wirklich die schwierigste Sprache der Welt ist. Und ich bin halbe Polin, deswegen finde ich das so großartig. Mhm. Also Hut ab.
Du beherrschst Polnisch auch fließend?
Mhm. Ja.
Okay. Von La Boom zu einem anderen Film, den du als Teenager geliebt hast. Ich habe es ja vor mir, die Liste. Mhm. Strictly Ballroom zum Beispiel.
Niemand weiß es, dass Baz Luhrmann da der Regisseur war. Mhm. Und da hat sie schon abgezeichnet, dass er genial ist und eine ganz eigene Handschrift hat. Strictly Ballroom ist rausgekommen, muss irgendwie so in den 90er gewesen
92
sein.
Oder so schätze ich.
Es geht um die Turniertanzwelt, ja, also die Tanzwelt, Lateintänzer, Standardtänzer und was auf diesen Turnieren passiert und was im Background passiert. Und es ist eine Liebesgeschichte eingewoben von einem unscheinbaren Mädchen, das dann zu einem tollen Schwan wird am Tanzparkett. Und damals schon hat Baz Luhrmann so außergewöhnlich übertrieben die Kostüme, das Make-up, die Bildsprache gehabt, aber auch die Musik eingebaut, dass das irgendwie ein ganz neuer Weg war. Und dann ist ja irrsinnig viel von ihm gekommen, was in diese Richtung geschlagen ist, aber noch mal sensationeller war. Also Romeo und Juliet, Moulin Rouge, Australia. Das, der talentierte Mr. The Great Gatsby.
Ja.
Das war alles von ihm und sensationell und bunt und farbenfroh, aber Strictly Ballroom war für mich so dieser Einstieg in die Welt von Baz Luhrmann.
Und auch schräger Humor, wenn ich mich erinnern kann, oder?
Total schräger Humor. Und gerade, also ich habe auch getanzt als Kind, deswegen war mir das sehr nah, was dort passiert oder wie die Leute ausschauen oder welche Charaktere da stattfinden. Und er hat es, ich weiß nicht, welche Beziehung er zu Turniertanz hat oder hatte, aber er hat es sehr, sehr getroffen in der Übertreibung, wie die Wirklichkeit ist.
Das heißt, du hast auch Turniertänze absolviert?
Ich als Kind, ja, habe ich getanzt, aber ja, das war ganz, ganz eine tolle Zeit.
Mhm. Romeo,
aber ich tanze noch immer, also ich bin nach Dancing Stars, bin ich wieder voll reingekippt in die Tanzwelt und starte mit dem Danilo Campisi bei internationalen Tanzturnieren und
deswegen, echt immer noch, wow.
Ja, und das ist eine große Leidenschaft von mir, ja.
Okay. Romeo und Julia wird jetzt weniger getanzt, aber auch ein Riesenfilm von Baz Luhrmann. Mhm. Warst du DiCaprio-Fan?
Hallo, wer war kein DiCaprio-Fan? Das war einfach...
ich.
Ja, ihr Jungs dürft da nicht mitreden, aber wir Mädels, wir waren, ach Gott, wie der auftaucht, das erste Mal auf dieser großen Leinwand in diesem ultramarinblauen Shirt mit den Blumen drauf und er geht da irgendwie so halb verloren und traurig am Strand entlang. Also wir sind alle, war da in der Reihe 7 bis 9. Und er hat so gut gespielt und der Film war so gut gemacht und er war so schön. Es war so wie ein eineinhalbstündiges Musikvideo fast. Also richtig, richtig toll.
Ich muss sagen, ich habe ihn dann auch schätzen gelernt. DiCaprio ist ein Spitzenschauspieler. Die neueren Filme, oder reden wir kurz über Titanic, auch ein Lieblingsfilm von dir?
Absolut. Ich habe den ein paar Mal, glaube ich, im Kino gesehen. Ich glaube, zweimal. Und war natürlich damals, wie der rausgekommen ist, das war überwältigend, ne, der Film und in seiner Realität, wie er dich mitreißt und wie er erzählt wird und wie groß der auch war von allem, vom Budget und von den Darstellern, von den Kostümen, vom Aufwand her, wie das gefilmt wurde. Also das war sehr, sehr schön und da haben wir alle extrem mitgelitten natürlich mit der Rose. Lustigerweise, jetzt gibt es ja auf Instagram diese ganzen Memes, ne, und die so sagen, naja, umso älter man wird, umso mehr versteht man ihre Mutter, die nicht will, dass sie mit dem dahergelaufenen Straßenkünstler durchbrennt, sondern bitte mit dem soliden, wohlverdienenden Unternehmer, der ihr Schmuck schenkt, zusammenbleibt. Ja. Und da kommt man natürlich schon ins Grübeln, aber die Fallhöhe der Figur wäre dann eine geringere und dann wäre der Film auch nicht so toll.
Es gibt ja auch diese Diskussion im Internet, ob sie ihm nicht hätte Platz machen können auf dieser Holztür, auf der sie dann am Ende, nachdem das Schiff untergegangen ist.
Ich glaube, niemand ärgert diese Diskussion mehr als Kate Winslet, weil sie bis ans Ende ihres Lebens sich dafür rechtfertigen muss, was eine Regieentscheidung war.
Ja,
zum Geier. Na, weil er... Die haben ja nicht gedacht, dass sie so lange im Wasser sind. Hallo, wenn er überlebt hätte, dann hätten wir ja keine Story.
Er muss sterben,
er
keine
muss
Frage.
Sterben. Es ist so, liebe Fans, bitte lasst die Kate jetzt alle endlich in Ruhe und akzeptiert das Schicksal.
Von dir, Gabriel. Welchen Film, glaubst du, hast du eigentlich am öftesten gesehen? Auf der Liste, die ich von dir bekommen habe?
Ja, also Sissi, Club der Toten Dichter, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich ergänze um Legende.
Tom Cruise.
Du bist so gut, wieso weißt du das?
Ja, ich arbeite für TV-Media, ich muss das
Geil.
wissen.
Legende und die Eiskönigin, Schneekönigin, den kennst du aber wahrscheinlich nicht. Das war
Also nicht
eine
Frozen, sondern
finnische Produktion. Eine
da muss ich
ganz
passen.
alte, den habe ich ganz, ganz toll gefunden und mein Bruder hat mir die Freude gemacht und hat mir den vor ein paar Jahren erst als DVD geschenkt. Die Filme habe ich so oft gesehen und wirklich in Wiederholung, bis die VHS kaputt ist. Es war ja damals so, bist nach der Schule nach Hause gekommen, hast dich zum Mittagessen hingesetzt und hast da ein Video reingeben, oder? Und hast geschaut und
Genau.
gegessen. So war es.
Ich habe Raumschiff Enterprise geschaut, das war um
Auch,
15:30 Uhr.
stimmt, auch gut. Und da waren einfach diese Filme dabei, die man bis zur ewigen Wiederholung geschaut hat. Und da war einfach Sissi, da kann ich heute noch mitsprechen, Club der Toten Dichter, die drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und das macht aber auch die Genialität dieses Films aus, dass die kannst du jetzt noch immer anschauen. Und die sind noch immer gut.
Aber schaust du die Aschenbrödel-Haselnüsse nur zu
Jedes,
Weihnachten, oder?
nein,
Ja, okay.
also definitiv zu Weihnachten, sonst war es kein Weihnachten. Und ich habe dann die Haselnüsse auch auf DVD mir zugelegt und habe die dann auch, wenn ich es gebraucht habe, unterm Jahr geschaut.
Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass das eigentlich als Sommerfilm geplant war. Hast du es gewusst?
Ja, habe ich gewusst.
Stark.
Es gibt eine Doku dazu, die habe ich mir angeschaut. Es war als Sommerfilm geplant. Es hat sich dann aber alles so irgendwie verzögert, dass es
Genau.
ein Winterfilm war. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass es so viel Schnee geben wird.
Ja.
Und haben dann in diesem Schnee gedreht unter widrigen Umständen, aber das war dann die halbe Miete von dem Film, warum der so beliebt war,
Absolut.
weil die Schneelandschaft einfach so genial war.
Ja. Ich habe mir gedacht, ich überrasche dich damit, aber du bist der Expertin, ich kann dir nichts vormachen.
Also.
Sissi natürlich auch. Was hältst du von den Neuverfilmungen? Es gibt ja zwei, glaube ich, mittlerweile zwei verschiedene Serien.
Es gibt mittlerweile so viel, dass ich nicht mitkomme. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt mich irgendwann dazu entschieden, keine davon anzusehen, weil sie alle erstens mir diese Sissi-Entzauberung nehmen würden und zweitens ich mir irgendwie als erwachsene Person dann ein Bild von der Kaiserin Elisabeth zurechtgelegt habe, was sehr nahe an der Wahrheit ist. Martina Winkelhofer hat da großartige Bücher dazu geschrieben, die ist Sissi-Expertin. Und dann will man irgendwie nicht mehr an dem Rütteln meinerseits. Und ich will auch nicht sehen in einer Serie, dass Sissi und Franzl leidenschaftlichen Sex gehabt haben.
Das haben sie nicht.
Das war nicht so. Obwohl ich nicht bei ihnen im Schlafzimmer war, aber es war wahrscheinlich nicht so. Und irgendwie, das war eine sehr komplexe Frau, eine sehr intelligente Frau, aber dann auch irgendwie eine total abgespacete Frau. Und dann mag ich irgendwie in meiner eigenen Welt bleiben und diese Sissi-Fantasie aufrechterhalten, aber die Wahrheit ist aus den Geschichtsbüchern zu lesen.
Ja.
Aber es gibt eine sensationelle Verfilmung von einer österreichischen Regisseurin sogar, die einen ganz neuen Ansatz, Korsett,
Corsage,
Corsage,
Marie Kreuzer,
Corsage,
genau.
Marie Kreuzer. Und die hat da was Wunderbares geschaffen und das höre ich von allen Seiten, dass die wirklich einen guten Zugang gefunden hat. Also vielleicht schauen wir Corsage mal an.
Hast du aber noch nicht.
Na.
Okay. Was mich interessieren würde, es gibt so Filme, wo die Leute um einen herum sagen, der ist Weltklasse, bitte schau dir den an. Also eigentlich alle sagen das und dann schaust du dir den an und denkst da, warum eigentlich? Ich habe den jetzt nicht so toll gefunden. Hast du so einen Film?
Ja, und es tut mir leid, Barbie. Ich war so aufgeladen durch
Ja.
diese sensationelle Marketing-PR-Reise, die die da gemacht haben. Und da kann man sich sowas von ein Stück abschneiden. Also Hut ab. Die haben allen gezeigt, wie es geht. Also besser geht es jetzt. Und ich mag Ryan Gosling und ich mag Margot Robbie und ich mag Greta Gershwin.
Gerwig.
Gerwig, Entschuldigung, Greta Gerwig. Und ich mag alle Darsteller in diesem Film und dann schaue ich mir den Film an und ich sitze drinnen und der war dann irgendwie nicht das, was ich wollte. Er war.
Warum? Was hast du dir erwartet?
Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie, glaube ich, es war mir dann zu sehr die Frau, die sie befreit aus was. was ich eigentlich gut finde und mag, aber es war mir dann, er hat mich nicht so erfüllt, wie ich gern gehabt hätte, dass er mich erfüllt. Und und das wundert mich so, weil er hat eigentlich alles gemacht, was man machen muss in einem Film. Naja, er war lustig, es war Musik dabei, es gibt bewegende, tiefgreifende Szenen, es gibt Verfolgungsjagden, es war irgendwie alles dabei. Aber trotzdem hat er mich nicht überzeugt. Und das tut mir irgendwie total leid.
Das war ja das Jahr, wo eben auch, es war ja Barbenheimer,
Ja,
damals diese
so gut.
Marketingkampagne. Hast
Ja.
du Oppenheimer
Ich
gesehen?
habe Oppenheimer nicht gesehen. Ich würde ihn gern sehen, weil das einfach auch dieses Marketingspiel zwischen den beiden war so gut, wie die das aufgegriffen haben und sich gegenseitig auch gepusht haben in den Kinobesuchen. Das ist ja schon, das allein ist schon genial für mich. Oppenheimer werde ich mir noch anschauen. Aber das habe ich sehr genossen, was die da miteinander gemacht haben.
Christopher Nolan habe ich festgestellt, der Regisseur von Oppenheimer, ist ein bisschen ein Reizthema. Viele Leute finden ihn überschätzt, andere halten ihn für ein Genie.
Was hat er noch gemacht?
Inception zum Beispiel hat er gemacht, die Batman-Trilogie.
Ja. Warum? Warum soll er überschätzt sein?
Das frage ich mich auch, ich mag ihn auch, ehrlich gesagt. Interstellar, sagte der
Habe ich
was?
gesehen, wer ist da noch einmal dabei? Ist es?
Matthew McConaughey fliegt ins All.
Ja, habe ich auch gesehen. Nein, mag ich total. Mag ich total. Ich finde Inception war genial. Ich glaube, ich habe mir den dann sogar zweimal hintereinander angeschaut, weil ich checken wollte, was ich nicht check.
Ja, da gibt es einen Ärgeren von ihm, Tenet, wo man, glaube ich, gar nichts versteht. Also,
Tenet?
wo es dann irgendwie rückwärts, vorwärts geht, Kugeln fliegen rückwärts.
Ja.
Ich habe mich dann immer auskannt.
Ja, vielleicht ist das seine Genialität, dass die Filme einfach generell keinen Sinn machen. Er weiß das von vornherein, dass das keinen Sinn ergibt, gibt sich aber sehr geheimnisvoll, damit der Seher glaubt, er ist dümmer. Und nur wenn du quasi als Seher mitreden kannst, was wirklich gemeint ist von diesem Christopher Nolan, wirkst du intellektuell und er lacht sie nur ins Fäustchen die ganze Zeit.
Ja, dann ist er wirklich ein Genie. Ja. Reden wir kurz über, weil du ja eine Polizistin spielen wirst bei Neonagels, müssen wir natürlich über Cops, Ermittler sprechen, weiblich, männlich, völlig egal, es gibt so viele davon. Hast du einen Liebling?
Ja, definitiv Nicolas Ovtcharek in Der Pass. Genial, also wirklich genial. Von der ersten Szene bis zur letzten Szene ist er einfach so gut und so urösterreichisch und macht aber auch so eine wunderschöne Wandlung durch und wird dann weich und wird dann gut und vom Grantler zum liebevollen Menschen, den du um dich haben möchtest. Also ich hoffe, dass ich irgendwann einmal den Nicolas Ovtcharek treffe und ihm das sage, wie großartig ich das finde. Aber ich bin da nicht allein. Er wird in der Fanszene von Der Pass wird er sehr, sehr gelobt.
Der scheißt sich ja auch nichts, glaube ich.
Nein, gut so.
Ja.
Finde ich total gut. Wir haben nämlich überhaupt keine Diven mehr in der österreichischen Filmlandschaft. Und das müssen jetzt ein bisschen die Männer übernehmen und sich mit Exzessen und Allüren da ein bisschen zurückkämpfen in die Skandalwelt des österreichischen Films.
Schaust du eigentlich Krimis?
Ja, mag ich schon gern. Ich schaue sehr gerne Krimis. Ich schaue sehr gerne die skandinavischen Krimis.
Ziemlich düstere Angelegenheiten.
Ja, die setzen das sehr, sehr gut um, finde ich. Und die haben auch immer so eine Dunkelheit und auch eine so, die Schauspieler sind so echt. Die nehmen keine Leute, wo man sieht, dass das Schauspieler sind optisch, sondern die nehmen so echte Personen. Und das finde ich großartig.
Ganz was anderes, Silvia kocht. Was fällt mir jetzt spontan ein? Kochfilme, was ist eigentlich damit? Gibt es da irgendwas?
Ja, natürlich, Ratatouille.
Sehr schöner Film, wirklich, ja.
Wunderschöner Film und den kann ich mir auch endlos oft ansehen. Der ist wirklich wunderschön. Es gibt einen tollen Kochfilm auch mit Catherine Zeta-Jones und weiß nicht, wie der männliche Hauptdarsteller jetzt heißt, aber wo sie eine Köchin spielt und eine schöne Liebesgeschichte zwischen dem roughen
War das nicht sogar
Küchenchef.
Gerard Butler?
Na, war andere. Es war Aaron.
Aaron Eckhart,
Aaron
natürlich.
Eckhart, genau.
Ja.
Und er ist so dieser roughe, coole Koch und sie ist so diese strenge Sterneköchin und das ist ein schöner Kochfilm. Filme, die in Verbindung sind mit Essen, sind überhaupt immer gut. Also alles, was so in Italien spielt, was irgendwie Essen involviert, ist gut.
Die italienische Küche, ist das die beste?
Na, würde ich nicht sagen, aber es ist eine sehr, sehr gute Küche und du kannst sehr wenig falsch machen bei der Küche, weil Pasta und irgendeine Soße, das schmeckt an jeden. Also da gibt es nichts, was irgendwie passieren könnte und da trifft man auch wirklich einen Allerweltsgeschmack. Und irgendwie ist die italienische Küche, Entschuldigung, auch im Film immer so ein bisschen verbunden mit Romantik und Opulenz und Liebe und Wohlfühlen. Also das ist immer sehr angenehm.
Gibt es einen Unterschied für dich oder europäische Filme, Hollywood-Filme? Magst du irgendwas lieber oder egal?
Ich mag beides gleichermaßen. Ich finde, der europäische Film hat halt immer so diesen Anspruch, dass es so ein bisschen intellektueller ist als wie die Hollywood-Produktionen. Nehme ich gern mit. Ich mag sehr gerne europäische Komödien, weil die finde ich unfassbar lustig, was wir da teilweise produzieren. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich mag aber auch ganz klassisch den Hollywood-Blockbuster, weil ich einfach noch gerne sehe, wenn wirklich Kohle da ist für Film. Weil leider wird einfach das Geld immer knapper für den Film. Und auch die großen Studios machen sich immer mehr Gedanken dazu, wie kann ich mit schmalem Budget einen super Kassenschlager produzieren. Und da gibt es jetzt diese ganzen Filme, die quasi nur in einer Telefonzelle spielen oder nur in einem Auto spielen oder nur in einer Polizeistation spielen. Was dann auch wieder spannend ist, weil du siehst, wie erfinderisch kann Film sein und was bewirke ich mit Schnitt, mit Musik, mit Spannungsbögen, dass ich den sehr halte, auch wenn ich nicht mehr das große Geld habe.
Aber großes Geld, also zum Beispiel, bist du Fan von Comic-Verfilmungen, Marvel oder so auch?
Ich schaue mir eigentlich alles an. Ich mag irgendwie alles. Ich sehe alles gerne. Aber jetzt, das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo ich so unbedingt ins Kino gehen würde für eine Marvel-Verfilmung. Ich genieße es dann, wenn ich es sehe, weil die einfach einen hohen Entertainment-Faktor haben. Aber es ist jetzt nicht ein Genre, wo ich unbedingt so reinkippe.
Hast du, wir sind jetzt schon am Ende. Vielen Dank, sage ich jetzt schon mal. Es war wirklich hochinteressant. Hast du irgendeine Empfehlung für uns?
Ja. Schaut euch alle die Serie, na, seht euch alle, so fangen wir an, Neo Nuggets oder wie mein Freund sagt, Neo Nuggets am 16. Oktober an in den österreichischen Kinos. Es läuft den ganzen Oktober und den Herbst durch. Bitte, bitte schaut euch den Film an, der ist einfach sehenswert, unterstützt den österreichischen Film. Es ist eine Comedy, die aber gemacht ist wie ein Hollywood-Blockbuster. Und das macht mir total stolz. Und danke, Andreas Schmidt, dass er da auch diese Vision hat,
Der
Filme zu
Regisseur.
machen, ja, die aussehen wie Hollywood aus Österreich. Finde ich großartig. Und als zweite Empfehlung für Serien-Junkies sage ich, schaut euch unbedingt an Succession. Succession hat mich tagelang atemlos zurückgelassen. Also das ist eine richtig gute Serie, die mit tollen Dialogen einfach unter die Haut geht, mit tollen Handlungssträngen, mit unerwarteten Wendungen. Unbedingt auf Englisch anschauen, absolut sehenswert.
Du bist überhaupt eine, habe ich den Eindruck, du schaust gerne auf Englisch, oder? Im
Nur
Original?
auf Englisch.
Mit Untertitel oder ohne?
Ohne, es sei denn, es sind irgendwelche Iren oder Schotten oder Amerikaner, die ganz leise reden, damit es besonders gut wirkt. Dann brauche ich Untertitel, aber die auch auf Englisch. Und auch bin ich dazu übergegangen, dass ich mir alle Filme nur mehr in der Originalsprache
Auch wenn es
anschaue.
ein koreanischer ist
Auch
oder
wenn es
italienischer?
koreanisch ist, dann halt mit deutschen Untertiteln, es ist einfach wahrhaftiger.
Ich finde da.
Es nimmt dem so viel weg und du merkst es dann, du kannst dann nicht mehr zurück irgendwie.
Ich sehe übrigens, ich habe eine Frage vergessen, die will ich aber nicht auslassen, nämlich die Weinfrage. Und damit meine ich nicht das Getränk. Beim welchem Film hast du das erste und das letzte Mal geweint?
Okay, also das erste Mal, ich weiß nicht mehr genau, aber ich sage jetzt einmal, es war Das letzte Einhorn. Ein toller, toller Zeichentrickfilm, den alle gesehen haben sollten. Er ist wunderschön. Da habe ich wirklich bestimmt geheult und würde es auch wieder tun, wenn ich mir den Film jetzt wieder anschaue. Am meisten geheult beim Film habe ich bei Rendezvous mit Joe Black. Das war in Krakau in einem Kino. Ich habe mir den Film angeschaut und ich habe dann nicht aus dem Kinosaal gehen können, auch obwohl der Film schon vorbei war, weil ich mich nicht beruhigen habe können. Also wie da Anthony Hopkins über den Hügel mit Joe Black runtergeht und du weißt, er geht jetzt ins Jenseits und und die Musik dann, und dann kommt nur Joe Black zurück und Claire Forlani, die einfach wunderschön ist in dem Film, und dann, nein, das war einfach so gut gemacht. Das war so ein schöner Film. Da habe ich irrsinnig geheult.
Mhm. Brad Pitt hat als Tod auch ziemlich gut ausgesehen, muss man sagen.
Ja, der hat so gut ausgesehen. Der hat so gut ausgesehen.
Aber fast ein bisschen zu weichzeichnerisch, oder?
Ja, aber was der, das ist, der ist irgendwie der Todesengel. Mhm. Entschuldigung, ein Engel ist wunderschön. Und, mhm. und irgendwie, er war einfach so schön. Du kannst einem Menschen nicht vorwerfen, dass er so schön war. Mhm. Sehr wurscht. Das waren die 90er, das ist völlig egal. Oder das waren schon die 2000er wahrscheinlich. Und das letzte Mal geheult beim Film, weiß ich nicht mehr.
Du hast da geschrieben, Firefly Lane.
Ah, da habe ich geweint. Ja, das ist sehr
Serie, glaube ich, Netflix, oder?
Dieser Netflix-Serie, sehr schön, über die Geschichte von zwei Freundinnen, über mehrere Jahre hindurch erzählt. Und das war schon gut auch. Und das auch so mit Schicksalsschlägen. Und da habe ich auch geweint, ja.
Empfehlen wir also allen, die weinen wollen.
Bitte. Und, aber dafür sind ja Filme da, dass man sie auch so richtig ausheulen kann, wenn man es braucht.
Absolut.
Und das ist dann auch gut, und dann muss man das auch rauslassen, und dann darf man das nicht verstecken, dass man jetzt voll heulen muss. Das ist völlig in Ordnung.
Du, eine letzte Sache muss ich noch wissen. Vielleicht verwechsle ich das Land jetzt, aber gehört Polen zu den Ländern, wo die Filme nicht synchronisiert werden, sondern ein Mensch drüber spricht?
Gut, dass wir darüber sprechen. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es gibt einen Menschen, ich weiß nicht, wie alt er schon ist. Der spricht seit Menschengedenken alle Filme. Das heißt, im polnischen Fernsehen, wenn du das Fernsehen anmachst, siehst du den Originalfilm, der Originalton läuft leise mit, und ein Mensch synchronisiert mit der gleichen monotonen Stimme alle Szenen. Ob Mann, ob Frau, egal was, es ist einfach dieser eine Mensch.
Egal, ob geweint wird oder gelacht wird oder gestorben wird.
Das ist einfach kommentarlos, wird das dazu synchronisiert, und du willst es auch nicht mehr missen.
Ich habe, glaube ich, es hat mir entweder jemand erzählt oder ich habe es gelesen, dass das aber abgeschafft worden ist, aber die Leute es nicht verkraftet haben, und dann ist es wieder zurückgekommen.
Ja, finde ich ganz richtig. Das muss so sein. Das ist irgendwas, was wahrscheinlich aus... Im Kommunismus haben sie die Filme überhaupt nicht gesehen. Ja. Das war schon immer so, und das wird immer so sein, und ich hoffe, es wird immer so bleiben. Das ist ganz was Reizvolles. Polnisches Fernsehen, highly recommended.
Alles klar. Liebe Silvia, vielen Dank, dass du da warst.
Danke vielmals, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du über Filme redest mit Menschen, das ist wichtig. Und wir sehen uns im Kino am 16. Oktober.
Unbedingt. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Ciao.